Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Next Game Podcasts. Es ist die schöne Nummer 16. Das Thema heute an diesem wunderbaren Freitag ist Kultur und Videospiele. Mit dabei ist die feurige Freebird, weil das nicht so gut hinhaut. Und der leicht frustrierte Fireborn, weil ich jetzt seinen Namen verunglückt habe. Okay. Und wie üblich auch noch mit dabei der nervige Next Game Civilization oder der chaotische Next Game Civilization, wie auch immer, der wunderbare Götz, wie auch immer. Ja, das Thema heute: Kultur und Videospiele. Ein wunderbares Thema, wie ich finde. Es ist ja so, hier in Deutschland sind Videospiele ein bisschen zwiespältig angesehen. Einerseits sind sie im Kulturrat aufgenommen, aber andererseits gibt es auch unschöne Beispiele, wo Videospiele, ja, zensiert werden, unterschlagen werden, nicht angeboten werden dürfen. Wie sieht es in anderen Ländern dann aus? Wie ist da die Videospielkultur? Wir werden es in diesem Podcast herausfinden. Melanie, was kannst du denn dazu sagen, speziell jetzt zu der Lage hier in Deutschland?
Ja, also, wie du ja schon richtig angemerkt hast, sind Videospiele seit 2008 offiziell als Kulturgut in Deutschland anerkannt. Man wird allerdings das Gefühl nicht los, dass Videospiele quasi immer noch Kulturgut zweiter Klasse sind. Jetzt nicht unbedingt jetzt, was die Nutzerbasis angeht, sondern was jetzt wirklich das Ansehen bei der Politik zum Beispiel angeht. Also ein gutes Beispiel dafür ist ja auch der Deutsche Computerspielpreis, der ja so gestaltet ist, dass die besten Spiele aus Deutschland, und das sind ja nun mal oftmals auch Spiele wie Crysis 2 oder 3 oder wie Spec Ops The Line, dass die eben nicht den verdienten Preis bekommen haben, weil sie eben ab 18 sind, beziehungsweise Gewalt beinhalten. Es gibt da ja jetzt auch eine sehr umstrittene Regelung, dass ein einziges Veto eines der Jurymitglieder quasi schon ausreicht, um ein Spiel zu disqualifizieren als deutsches Computerspiel des Jahres, weshalb dann auch regelmäßig die Adventures von den Deponia-Machern, wie heißen die nochmal?
Daedalic.
Daedalic, genau. Die Preise abkassieren eigentlich fast Jahr für Jahr, weil die nicht jugendfreien Beiträge überhaupt nicht zugelassen werden für den Preis. Ja.
Also ich erinnere mich noch da an, wann war das? Vor ein, zwei oder drei Jahren, als dieser Preis erstmal vergeben wurde und es einen Riesenskandal gab, als da ein Spiel ausgewählt wurde, was halt wirklich, ja, gewaltverherrlichend in Anführungszeichen war. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war.
Crysis 2.
Also es war Crysis 2, danke. Und wie denn wirklich die Politik so oft sozusagen gewählt hat, bis das Ergebnis richtig und stimmig war. Also bis es wirklich Spiele waren, die jugendfrei waren. Also ab 0 Jahren freigegeben.
Entschuldigung.
Red durch.
Was mich ja in Deutschland immer wieder ankotzt, das ist, dass Videospiele in der medialen Berichterstattung quasi als Teil der Jugendkultur dargestellt werden. Dabei gibt es ja Studien, wonach der durchschnittliche deutsche Videospieler Anfang 30 ist. Also da kann man ja nicht von einem reinen Teil der Jugendkultur sprechen. Und das scheint man in Deutschland immer noch nicht so richtig zu begreifen. Also das finde ich immer wieder ärgerlich.
Ich denke zum Beispiel, ich meine zum Beispiel jetzt Videospiele in Japan sind ja wirklich ein Phänomen, was mitten im Leben drin ist. Und ich denke auch, zum Teil ist es auch in Deutschland so langsam geworden, dass das auch jetzt nicht nur eine Jugendkultur ist, sondern dass es einfach einfach in diese Gesamtkultur von Deutschland jetzt mit schon drinne ist. Aber immer noch so als zweitklassiges Ding, so ein bisschen als das Schmuddelkind irgendwie. Es gehört zwar in der Gruppe zu, aber den kann man ab und zu immer wieder mal mobben, weil der stinkt ja.
Aber es gibt Schritte in die Richtung, um das zu verbessern. Und es gibt ja auch bereits erste Hinweise, dass das auch irgendwie klappt, dass wirklich diese Videospiele auch oder die Spiele allgemein in der Mitte der Gesellschaft sozusagen ankommen. Also jetzt wurde zum Beispiel, ich weiß nicht, wann das war, hier in Deutschland ein erstes E-Sport-Event veranstaltet. Ich meine, E-Sport ist ja wirklich in Südkorea und auch in Amerika, und hast du nicht gesehen, ein riesengroßes Sport-Event, also wirklich Sport-Event. Also da ist wirklich von Tausenden von Zuschauern gesehen, live dabei, groß aufgebracht, groß aufgemacht. Und da habe ich jetzt vor kurzem einen interessanten Artikel in der Geek-Zeitschrift gelesen, wo halt wirklich gesagt wurde, es ist noch ein weiter Schritt, aber es ist ein erster Schritt schon getan, dass wirklich so ein Event hier in Deutschland stattfinden kann. Und ich denke, das muss man betonen. Es ist nicht alles gut, bei weitem nicht. Aber es gibt Schritte in die richtige Richtung, und ich glaube, irgendjemand möchte mir da gerade widersprechen.
Nee, das eigentlich nicht. Also das Ding ist natürlich, Deutschland ist, in einigen Punkten ist natürlich Deutschland Marktführer irgendwie. Aber jetzt zum Beispiel, was Videospiele angeht und allein auch um die Unterstützung vom E-Sport, ist Deutschland einfach echte totale Steinzeit. Weißt du? Und ich weiß nicht, sind wir ganz ehrlich, jetzt Videospiele hat ja jetzt diesen Orden gekriegt als Kulturgut, weißt du, aber am Ende hat es eigentlich dem Thema Videospiele nicht nach vorne gebracht. Weil sind wir mal ehrlich, andere Länder sind da viel weiter. Also ich weiß nicht, wie das in Südkorea ist, ob da Videospiele Kulturgut sind, aber ganz ehrlich, der E-Sport da ist wirklich ein riesengroßes Phänomen. In Amerika ist es genauso. Und weißt du, ich meine, ich war selbst vor 10 Jahren in einem Clan drinne gewesen. Ich habe das auch professionell gemacht, weißt du, mit Clan-Base und so weiter und so fort. Und ich habe es ja selbst an eigenen Augen mitbekommen bei Counter-Strike, bei Unreal Tournament, bei Quake und so weiter. Du hattest unglaublich viele verdammt gute Spieler gehabt, ne? Das Potenzial wurde aber eigentlich nie richtig ausgenutzt irgendwie. Also, weißt du, wenn die Leute nicht aus der Liebe zu dem Sport das alles veranstaltet hätten und hätten sich auf den Hosenboden gesetzt, wäre der E-Sport nicht so, wie er heute ist. Also weil ich sag mal, so in Amerika haben die Firmen sehr schnell erkannt, dass das eigentlich auch gute Publicity für ihre Produkte sind und haben dann auch dementsprechend diese Spieler auch sofort gesponsert und. Ich meine, als ich aufgehört habe irgendwann, lass mich überlegen, vor 5, 6 Jahren, da ist das mal so langsam dann wirklich auch in Deutschland angefangen. Nur ehrlich, da ist das schon ein alter Hut gewesen in Südkorea, in Amerika und. Also das finde ich eigentlich dann auch traurig und ich muss auch gestehen, ich habe es öfters auch gemerkt, weil ich wurde ja auch damals vorgeschlagen, für das Nationalteam zu spielen, was ich dann aus Prinzip dann auch abgelehnt habe, weil ehrlich, auf der einen Seite hätte ich gerne natürlich mein Land hier, also bei Unreal Tournament vertreten. Aber ehrlich, es hat keine Sau interessiert und der Staat hat eigentlich auf uns geschissen, wenn ihr mich versteht.
Ja,
Also
wir verstehen dich voll und
du,
ganz.
also du tust dich dann, du wirst auserkoren als Nationalspieler und eigentlich will man das gar nicht irgendwie, dass du denkst, obwohl du eigentlich dein Land vertreten möchtest, gegen andere, wo du mal sagen kannst, weißt du was, in irgendeinem Videospiel sind wir richtig gut und da sind wir Erster. Und sind wir ehrlich, es gibt zum Beispiel in Warcraft 3 oder sowas, es waren ja schon wirklich viele gute deutsche Spieler, die es auch in namhaften Turnieren, also auch wirklich weit gebracht haben. Weißt du, die werden nicht so gesponsert, wie du das in anderen Ländern hast. Und ehrlich, wenn du dich, ich sag mal, in den gewissen Kreisen bewegst, dann weißt du auch, dass dieser Mensch dann da in Clanbase Nummer 1 ist. Weißt du, es wäre schön mal, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, wenn sowas in der Sportschau auch mal erwähnt werden würde. Weil es ist so gesehen, ist es ja ein Sport. So, und da bringt es dem Videospielen eigentlich gar nichts, dass sie Kulturgut sind, weil sie müssen wirklich breiter nach vorne gebracht werden, weil wenn wir mal in den öffentlichen Medien Videospiele sehen, dann wird eigentlich nur ganz böse irgendwie über dies erzählt, das erzählt oder wo vor ein paar Jahren doch hier auf der Gamescom diese krasse Doku über von ZDF, glaube ich, gewesen ist.
Nee, das war RTL. War das
RTL? Okay.
RTL hat wirklich versucht, Videospiele in einem negativen Licht darzustellen. Sie haben das wirklich... Sie haben es gestaged, die Reportage. Ja. Sie haben wirklich künstlich eingegriffen. Und das ist denen auch hinterher, Gott sei Dank muss ich dazu sagen, richtig um die Ohren geflogen.
So, also Paradebeispiel, ne? Weil ganz ehrlich, und sonst kriegst du es gar nicht, es wird ja nicht mal irgendwie im Spiegel gebracht, dass mal hier ein deutscher E-Sportler wirklich richtig Dings, weißt du, wenn irgendein koreanischer hier einen neuen Höchstrekord an Einnahmen gemacht hat, das wird dann mal erwähnt, weißt du, aber ja, das ist einfach traurig. Zum Teil tun sich wirklich die deutschen E-Sportler, setzen sich auf den Hosenboden und die machen da ihre 12 Stunden am Tag, Training, keine Ahnung was, aber... blöd gesagt, die kriegen nicht mal einen Orden dafür. Weißt du?
Worin liegt das eurer Meinung nach?
Also ich denke, man muss zwischen zwei Dingen unterscheiden. Also zwischen dem Volk sozusagen und der nennen wir sie mal politischen Elite. Ich denke, im Volk hat sich das Image von Videospielen ja schon massiv verbessert. Also ich meine, es gibt in Deutschland etwa 30 Millionen Computer- und Videospieler. Und ich habe auch wirklich so das Gefühl, dass es immer anerkannter wird, Videospiele zu spielen. Aber es gibt natürlich... recht wenig Unterstützung für dieses Kulturgut Videospiele von Seiten der Politik. Ich denke, das liegt sicherlich daran, dass in der Politik natürlich noch sehr viele Leute vertreten sind, die aus einer Generation stammen, die mit Computer und Videospielen schlicht und ergreifend nichts am Hut hatten. Also es wächst jetzt eine Politikergeneration langsam nach, die eben auch mit mit PlayStation, Super Nintendo, C64 aufgewachsen ist und die auch andere Standpunkte vertreten. Aber es dauert schlicht und ergreifend, bis diese alte Politikerkaste, und dasselbe trifft letztendlich auch für den Journalismus zu, bis die quasi völlig herausgedrängt ist. Aber ich denke, in 10 Jahren, in 10 bis maximal 20 Jahren werden wir solche Diskussionen gar nicht mehr führen müssen, weil es selbstverständlich sein wird, dass in Deutschland Videospiele anerkanntes Kulturgut sind, so wie der Film. Denn die Leute, die in den 80ern, 90ern angefangen haben, Videospiele oder Computerspiele zu spielen, die werden jetzt selber Väter und Mütter und geben das Hobby natürlich auch an ihre Kinder weiter. Also ich denke, dass jetzt ein organischer Prozess ist, den wir da durchmachen und der letztendlich dazu führen wird, dass Videospiele langfristig gesehen in Deutschland anerkanntes Kulturgut werden.
Muss ich Melanie auch unterstützen und das siehst du auch. Ich meine, dass dieser Prozess noch lange noch nicht zu Ende ist, also dass wir noch am Anfang sind, das siehst du allein schon, wenn da Wahlen sind, ne? Wenn du dir dann das Programm der Parteien anschaust, dann lassen wir die Piraten jetzt mal eben außen vor, ne? Weil die sind ja ein Sonderfall. Da wird nicht mal ansatzweise irgendwie auf Videospiele eingegangen oder. Also das ist das Lustige, weil ich hatte da mal wohl letztens, vor ein paar Jahren Wahlen gewesen war, da hatte ich dann so ein Fachmagazin gelesen, die haben sich wirklich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, als Videospieler, welche Partei sollte ich da wählen? Am Ende muss ich sagen, jetzt als Halbdeutscher, also wenn ich in Deutschland wählen würde, wären die Piraten natürlich für mich interessant gewesen, weil die haben sich zum Teil ein bisschen für meine Rechte eingesetzt, weil andere Parteien das Thema für die Videospiele und Zensur und so weiter, für die eigentlich nicht mal im Parteiprogramm drinstehen muss. So, ja. Und ob ich meine, dass sich das ändern wird, das denke ich auch. Und ich denke aber nicht, dass das 10 Jahre dauern wird. Das wird noch länger dauern. Weil es ist so, ja, Es ist eine gewisse Problematik, weil so bei Videospielen ist es, weil ich denke, dass auch viele Politiker, auch viele Erwachsene auch das Problem haben, dass es mal so krass sein wird wie in Amerika. Dass natürlich du so Gewaltexzesse hast. Und das ist, vielleicht sagen sie dann auch wirklich, wir wollen das bewusst nicht unterstützen, weil es könnte mal so krass werden wie in Amerika.
Ja gut, also, aber in Amerika ist es ja so, dass das Ganze dadurch unterstützt wird, dass da so eine lasche Waffengesetzgebung einfach ist. Also dass da jeder Heinz in Walmart marschieren kann und mit einer vollen Tüte Munition und Waffen rausgehen kann. Also das ist ja das Problem in den USA. Das hat ja mit Videospielen herzlich wenig zu tun. Also wenn ich mal was dazu zu sagen kann, die Japaner haben ja einen sehr, sehr hohen Konsum an Videospielen, auch an gewalttätigen Videospielen. Also ich meine, so Spiele wie Evil Within, Resident Evil und so weiter kommen ja aus Japan. Und Japan ist in der westlichen, also in der kulturell westlichen Welt, also von den Industrieländern, die Nation, in der es die geringste Kriminalität im Allgemeinen und auch die geringste Jugendkriminalität gibt. Also das würde demnach ja auch gar nicht zusammenpassen.
Du hast jetzt eben ein Stichwort gesagt, da höre ich mal kurz auf, und zwar Kultur. Also ich finde, die Mentalität in Deutschland muss man auf zweierlei Art und Weise betrachten. Zum einen heißt es immer wieder, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Und die Betonung liegt in diesem Fall auf Denker. Also wir sind ein Land, in dem sehr viel gedacht wird. Wir denken uns sehr vieles schlecht und so. Also Deutschland hat halt teilweise eine gewisse pessimistische Grundidee. Und zum anderen muss man auch bedenken, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg angefangen hat und auch verloren hat. Und seitdem haben die Deutschen überwiegend eine extrem pazifistische Grundhaltung. Mhm. Also wir sind immer noch extrem gegen Krieg und gegen jede Art von Waffengewalt oder hast du nicht gesehen, was mir auch aktuell sehr schön sieht, wenn es darum geht, wie man jetzt die verschiedenen Kriegssituationen unterstützen soll oder überhaupt nicht. Ich denke, das sind zwei Elemente, die wirklich diese extreme Anti-Videospiel-Unterstützungshaltung, sag ich mal, der Politik begründen. Einfach aus dem Grunde, weil, wie eben schon gesagt wurde, viele Politiker sind in der Zeit aufgewachsen, da gab es keine Videospiele oder Videospiele waren noch nicht so verbreitet. Und das hat die halt dann sozusagen beeinflusst. Also diese Mentalität, wir müssen gegen Krieg sein, gegen jede Art von Gewalt. Mhm. Und ich denke, wir haben hier in Deutschland wiederholt Beispiele gehabt, wo sich diese Mentalität teilweise in abstruser Art und Weise ausgedrückt hat. Also ich sage jetzt nur zum Beispiel Beispiele wie Command & Conquer, wo man statt menschlichen Soldaten Cyborgs hatte, die, wenn man die überfahren hatte, wie Blech.
Ja, genau.
Wie Blechdosen klangen.
Oder hier Turok 1, was ich gestern noch kurz angespielt habe, wo dann alle nur so, dass es so eine Paralleldings ist, wo du dann hier die Metallroboter hast.
Also ich denke, das kann man eben nicht nur beim Thema Videospiele beobachten. Also besonders krass ist es ja auch letztendlich in der deutschen Filmkultur. Also in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja fast nur Heimatfilme oder seichte Komödien erschienen, in denen das Maximum an Gewalt war, wenn der tapfere Jäger quasi gegen den bösen Wilderer gekämpft hat.
Naja, aber da mit Blumen, ne?
Ja, ja, genau.
Die haben sich gegen mit Blumen beworfen.
Und als dann in den 60ern die Edgar Wallace-Filme rausgekommen sind aus deutscher Produktion, das war ja schon skandalös. Also das war ja schon fast zu viel für den harmoniesüchtigen Deutschen. Ich denke, man kann auch die heutige deutsche Filmindustrie quasi sehr gut mit der deutschen heutigen Spieleindustrie vergleichen. Denn seien wir ehrlich, sowohl der deutsche Film wie auch das deutsche Videospiel ist international unbedeutend. Also sowohl der deutsche Film wie auch die deutsche Videospielindustrie bedienen im Großen und Ganzen nur den deutschsprachigen Markt und haben überhaupt keine internationale Bedeutung, wenn wir mal jetzt von diesen Ausnahmen wie Far Cry, Crysis und so weiter absehen. Genauso wie aus Deutschland größtenteils solche Spiele wie Anno oder die Siedler rauskamen, also ganz friedliche Spiele, kommen quasi aus Deutschland ja auch fast bloß irgendwelche Seiten so à la Fuck You Goethe ins Kino oder Filme natürlich, die sich mit der deutschen Vergangenheit beschäftigen. Naja. Aber es gibt da keine Bandbreite an Themen. Deutsche Spiele sind größtenteils irgendwelche Handels- oder Aufbauspiele und deutsche Filme sind größtenteils irgendwelche Komödien, die außerhalb des deutschsprachigen Raums niemanden interessieren, oder Filme über den Nationalsozialismus. Und das war es letztendlich.
Doch. Ja, also teilweise kann ich dir zustimmen, für zwecks seichter Unterhaltung, aber teilweise gab es auch immer wieder Versuche, das dieses Schema zu durchbrechen. Also ich erinnere mich an 1995 als Blue Byte, die ja für die Siedlerreihe weltbekannt sind, mit Schleichfahrt einen Unterwassershooter sozusagen herausgebracht haben, der auch teilweise sogar sehr erfolgreich war, weil er ja zwei Spin-Offs herausgebracht hat.
Ja, Ausnahmen gibt es ja immer. Also zum
Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber sorry Dominik, wenn ich jetzt mal kurz nicht auf dich eingehe.
Nee, sorry, du wolltest was sagen.
Weil wir ignorieren, meine ich dabei, ein Element. Oder besser gesagt, zwei Elemente, zwei gewisse Buchstabengürtel. Einmal BPJM und einmal USK. Mhm. Weil beides sind Medien, Kontrollgremien, sag ich mal, die ja wirklich die Veröffentlichungen hier in Deutschland massivst beeinträchtigen. Weil es gibt immer wieder Beispiele, wie zum Beispiel... ich denke, viele Zuhörer kennen Good Old Games, GOG, wie sie jetzt aktuell heißen. GOG hat vor kurzem eine deutschsprachige Homepage herausgebracht, also das ist sozusagen die Mainpage von GOG.com, nur halt auf Deutsch übersetzt. Alles schön und gut. Nur gleichzeitig wurden zwei oder drei Spiele aus dem Programm rausgenommen, weil die hierzulande nicht freigegeben sind. Ich weiß nicht mehr, ob die jetzt hier indiziert wurden oder weshalb auch immer, aber... Sie sind hierzulande nicht erhältlich. Vielleicht lässt sich das irgendwie umgehen, aber wie auch immer. Aber auf jeden Fall, die Aufregung im GOG-Forum ist riesengroß. Und es steht zu befürchten, dass noch viele andere Spiele verschwinden werden. Weil die Kuh hierzulande ist ja, wenn ein Spiel von der USK nicht bewertet ist, gilt es automatisch, egal wie friedfertig ist, ab 18 Jahren freigegeben. Und darf damit hierzulande nicht problemlos gekauft werden.
Na, die machen das natürlich einfach, ne?
Ja, es ist ja wirklich diese Torschlusspanik, die ja die meisten Publisher haben, wenn es um die USK geht. Also zum einen, ein Spiel bei der USK oder bei der BPJN einzureichen, kostet Geld. Geld, das die meisten Publisher nicht bereit sind auszugeben. Weshalb im Umkehrschluss auch viele Publisher, und ich denke, da werdet ihr noch ein paar Beispiele für haben, viele Spiele im Voraus zensieren, auch wenn das teilweise nicht notwendig ist.
Ja, weil sie natürlich Angst haben.
Dass das Spiel dann indiziert wird. Aber es gibt ja auch wiederum viele Beispiele, mir fällt jetzt gerade kein eins, und das darf ich jetzt wirklich auf euch. Es gibt wirklich viele Beispiele, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass die ganze Aufregung für umsonst war. Und ich finde, auch das ist ein krasses Faktotum, wieso es Videospiele hierzulande schwer haben. Klar, auch andere Länder haben diese Altersfreigaben. Aber diese Altersfreigaben sind nicht so extrem und nicht so wirkungsvoll wie jetzt hier in Deutschland.
Darf ich eben kurz noch einen Brückenschlag machen, Götz?
Ja.
Zu der Sache, weil wir betrachten es jetzt nur von der einen Seite, ne, von den Videospielen, weil es ist ja Kulturgut. So, zum Beispiel, blöd gesagt, Musik ist ja auch ein Kulturgut in Deutschland. Und ehrlich, wenn du jetzt ein bisschen Talent hast, gehst zu einer Plattenfirma und hast oder gehst zum Casting und hast dann auch Glück, dann wirst du ja gefördert, ne? So, jetzt sehen wir es mal von der anderen Seite. Werden Videospielentwickler gefördert? Wenn du hier eine Videospielfirma aufmachst, hast du es eigentlich teilweise mit totaler Bürokratie zu tun. Ich habe viele Interviews mit deutschen Entwicklern gelesen, die eigentlich erzählt haben, wie schwer es ist, in Deutschland als Videospielfirma eine Daseinsberechtigung zu haben. Auf der anderen Seite wieder will ich eben kurz auch noch anwerfen, dann könnt ihr dann auch einschlagen, wenn ihr wollt. In der Mod-Szene, die ja schon sehr früh aktiv geworden ist durch Spiele wie Quake, Half-Life, Doom und sowas, hast du natürlich auch sehr viele deutsche Modder, die wirklich richtig was auf dem Zeug hatten. Die wurden sofort von amerikanischen Firmen wie Valve zum Beispiel, wurden die dann auch aufgekauft, die dann wirklich nach Amerika gegangen sind, die dann wirklich auch gesponsert wurden. Ich kann mich an einen erinnern, der hatte seine, nicht Doktorarbeit, also irgendwas schulisch da was gemacht und da hat der ein Videospiel hat der entwickelt als seine Abschlussarbeit. Hat es dann auch bestanden und das war eine Mod gewesen für Half-Life und Valve fand das so toll gewesen, die haben den sofort eingestellt. So, und jetzt mal ganz ehrlich, und ich verfolge diese Szene schon seit über 10 Jahren und sowas und freue mich auch jedes Mal, wenn da wirklich mal auch ein Modder die Chance wirklich hat, unterstützt zu werden. Meistens aber leider von Electronic Arts und keine Ahnung was. Aber sowas hast du bis jetzt nicht in Deutschland. So. Und sind wir ganz ehrlich, in Amerika hast du es wirklich teilweise so, wenn du da ein Videospieler, also jetzt eine Videospielfirma bist, du hast da auch staatliche Förderungen und das alles. Ich meine, die Firmen wachsen da wie Pilze, also oder wie Bäume da auf gut Deutsch, ne? Während in Deutschland das richtig schwer ist.
Also, um mal kurz einzuwerfen, es gibt Unterstützung staatlicherseits, aber wie Dominik schon betont hat, sie ist von sehr vielen bürokratischen Schranken umgeben. Also, ich lese regelmäßig so die Schlagzeilen von gamesmarket.de und da wird wiederholt auf dieses Thema wirklich eingegangen. Es wird gelobt, wenn halt staatliche Förderung da ist, aber es wird auch betont, dass sie nicht so einfach zu kriegen ist. Und ich denke, ja, das ist halt ein schönes Beispiel für das, was Dominik eben gesagt hat.
Ja, das war ja letztendlich auch bei Crytek so, als die Ende der 90er, Anfang der 2000er quasi so mit den Arbeiten an Far Cry begonnen haben, haben die sich eigentlich ja staatliche Zuwendungen ja erhofft. Und es sah aufgrund der beeindruckenden Technologie auch eine Zeit lang so aus, als ob das gewährt wurde. Aber irgendwann ist dann dem deutschen Staat quasi aufgefallen, ach du meine Güte, das wird ja ein Gewalttitel. Nein, sowas unterstützen wir nicht. Da entziehen wir sofort alle Ressourcen, beziehungsweise gewähren die erst gar nicht.
Ja, und da war Crytek auch richtig sauer drauf gewesen und da waren sie auch, das haben sie in Interview damals gegeben, das habe ich auch gelesen, wo sie echt gesagt haben, sie sind echt kurz davor gewesen zu sagen, komm, wir gehen nach Amerika, weil da haben wir es viel, viel einfacher.
Ja,
Also,
genau. Und Crytek ist ja leider eines der wenigen internationalen Aushängeschilder, die wir wirklich haben in Deutschland.
Wobei, ist Crytek nicht sogar schon längst ins Ausland gezogen?
Nee, die haben Zwischenstellen haben sie, also zum Beispiel, die haben ja einige Firmen aufgekauft und ich Final Crytek ist immer noch, ich glaube, in Deutschland.
Ja, in
Okay.
Frankfurt, meines Wissens.
Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so ein Problem jetzt mit dem deutschen Kulturkult, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe. Wisst ihr, ich hatte mal Anno 96 hatte ich wirklich mal eine kurze Zeit die Idee gehabt, ich möchte Videospielentwickler werden. Aber ganz ehrlich, bist du dann in irgendeine Hochschule gegangen? Da konntest du zwar Grafiker lernen, aber nicht unbedingt für Videospiele.
Aber
So.
auch das hat sich geändert.
Ich
Inzwischen.
meine, klar, das natürlich hat sich jetzt geändert. Da muss man natürlich auch wieder sagen, nur durch Hilfe, einen großen Teil durch Hilfe von Electronic Arts, was dann eine amerikanische Firma ist, muss man sich mal überlegen. Ne? Die haben ja, glaube ich, die erste Akademie für Videospiele, haben sie doch in München gegründet oder sowas.
Keine
Die Games
Ahnung.
Academy.
Genau, so, das ist auf einem amerikanischen System basiert das. Da hat der deutsche Staat nicht mal wirklich mal überlegt, hey, warum, also die bieten bis jetzt sowas gar nicht an, du musst da wirklich auf diese Akademie da halt gehen und sowas. Also, Da muss ich wirklich sagen, also da ist Deutschland total das Hinterwäldlerland. Und dann bringt dir so, wie Melanie vorhin gesagt hat, der Titel, dass es Kulturgut ist, bringt dir gar nichts, weil du kannst es in keinster Weise irgendwie ausleben. Und sind wir mal ehrlich, junge Leute jetzt, die jetzt anfangen, die jetzt sagen wir mal 15, 16 sind, sind mit Videospielen heute groß geworden, die wollen gerne auch mal Spieleentwickler werden. Ich meine, zu unserer jugendlichen Zeit war das total utopisch gewesen. Das wurde ja nicht mehr angeboten. In Deutschland hast du jetzt zwar ein bisschen die Möglichkeit, aber ja, es ist halt noch nicht so weit verbreitet.
Die Sache ist die, was hat man denn für Perspektiven, also was für Titel in Deutschland entwickeln zu können? Also die meisten Spiele, die in Deutschland entwickelt werden,
Casual Games.
so Casual Games, Social Games, Browser Games, ist das, was eigentlich den Großteil der deutschen Spielebranche ausmacht. Also das ist meiner Meinung nach auch ein Armutszeugnis eigentlich für die deutsche Spielekultur. Also dass wir von wenigen Ausnahmen mal abgesehen nicht in der Lage sind, wirklich große Retail-Spiele auf den Markt zu bringen, die wirklich Weltgeltung haben. Von den wenigen
Da
Ausnahmen abgesehen.
muss ich, sorry, wenn ich da kurz dazwischen gehe, also ich muss dazu auch betonen, es ist einfach Tatsache, der Markt mit Spielen für Handys und Tablets ist einfach riesengroß. Den zu ignorieren ist fahrlässig. Und insofern ist es halt nicht verwunderlich, wenn wir hierzulande so einen riesengroßen Entwicklermarkt haben für solche Spiele. Ich meine, Gameloft ist ja, glaube ich, auch hierzulande entstanden.
Genau.
Ja.
Gameloft ist ja einer der größten, oder nicht so, oder wenn nicht sogar der größte Anbieter von solchen Spielen. Und der ist hierzulande entstanden. Und ja, also es ist nicht
Also
so, also du hast natürlich recht, dass es insofern schade ist, dass wir jetzt nicht so viel, dass wir jetzt nicht die Leute haben, die wirklich AAA-Spiele oder sowas entwickeln. Ist einfach Tatsache. Aber wir haben durchaus einen erfolgreichen Entwicklungsmarkt hierzulande,
ja, aber
der sich halt nur in Anführungszeichen auf diese, nochmal in Anführungszeichen, Casual Games konzentriert.
weißt du, und das ist natürlich, ich sag mal jetzt, wir sind ja alle zum größten Teil Hardcore-Zocker, das ist natürlich Kinderkacke. Das ist, ich meine, wir akzeptieren das zwar und sehen, okay, da ist zwar was, aber eigentlich möchte man ja gerne sehen, also jetzt als Hardcore-Gamer, dass man dann an wirklich großen Sachen arbeitet. Ich meine, ich sehe es in der Mod-Szene zum Beispiel, wenn dann ein Modder abgeworben wird durch eine Firma, weißt du, dass die sich auch von selbst sagen, ich will nicht an irgend so eine Casual-Scheiße enden, ich will hier bei Valve, ich will hier gerne bei Electronic Arts, ich will bei keine Ahnung wen, die gehen da schon freiwillig hin, weil das natürlich große Projekte sind, die auch wirklich Hardcore-Spiele sind. Ich muss auch gestehen, wenn ich jetzt Programmierer wäre in Deutschland und ich müsste eigentlich, weil, sind wir mal ehrlich, klar, ich könnte jetzt ein super extremes oder gewalttätiges Spiel machen und es wird sich in Deutschland nicht verkaufen, Schrägstrich, es wird zensiert, da bin ich dann am Arsch, würde ich sagen. Aber ich würde auch nicht damit leben können, in irgendeiner Firma zu arbeiten, die irgendwie so ein Flappy Bird Scheiße oder sowas machen. Also da wäre ich total unglücklich mit.
Was mich mal interessieren würde, was war eurer Meinung nach eigentlich das letzte, ja einerseits kulturell bedeutende, aber andererseits natürlich auch für uns Hardcore-Gamer interessante Spiel, das wirklich aus deutschen Landen gekommen ist?
Crysis.
Das erste.
Also
Das allererste Crysis, weil das war ja wirklich richtungsgebend. Es war ja wirklich ein Spiel, was er wirklich Maßstäbe gesetzt hat und auch heute noch Maßstäbe setzt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob da irgendwas noch Großartiges danach kam. Das Problem ist ja auch, viele Spieleserien haben hierzulande gute Anfänge gefunden, sind aber danach in den Sand gesetzt worden, wie zum Beispiel die Gothic-Reihe, was ja wirklich, ich glaube, hierzulande angefangen hat und was ja mit Teil 3 und Teil 4 dann irgendwann den Bach runterging. Ich muss mir kurz überlegen. Es gibt durchaus gute Spiele, die jetzt nicht für Casual Games sind. Also wir haben hierzulande eine große, sehr viele gute Adventures-Entwickler, glaube ich. Also Daedalic Games sind ja, soweit ich weiß, ein hier ansässiger Publisher, der wirklich in Sachen Adventures und so einem beliebten PC-Genre, muss ich jetzt betonen. Nicht Konsolen-Genre, weil es sich auf der Konsole ja nicht durchgesetzt hat. Delele Games kümmert sich ja wirklich aufrichtig um Gesundheit.
Danke.
Um Adventures. Aber die Sache ist auch wiederum die, das sind keine richtigen AAA-Games. Es sind zwar richtig gute Spiele, wie zum Beispiel die Diponia-Trilogie. Aber es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, ja, es sind keine AAA-Spiele, die jetzt ein Konsolengamer erwarten würde. Weil das muss man jetzt, denke ich, auch mal betonen.
Kurze Zwischenfrage.
Ja?
Weiß eigentlich so die Deponia-Spiele oder die ganzen anderen Adventures aus deutschen Landen, ob die eigentlich auch international Beachtung finden?
Eher also international in der Adventure-Szene. Also ich muss sagen, es ist halt, ich meine, im Gegensatz zu früher, obwohl in der Mitte der 80er die Adventure, die Click and Point so richtig Dings waren, ist das der Markt heute nicht vorhanden.
Ja.
So. Klar, die haben da eine gewisse Daseinsberechtigung, die sind aber mehr ein Geheimtipp, als dass sie wirklich so richtig einschlagen, wie als wenn jetzt ein Crisis auf dem Weltmarkt, das hast du nicht. Und kurz eben, oh sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, also ich wollte eigentlich nur sagen, verbessert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, traditionell ist Deutschland eher ein PC-lastiger Markt. Das hat sich in den letzten Jahren dank der Xbox 360 und so natürlich geändert, aber Adventures ist wirklich ein Genre, was hauptsächlich nur auf dem PC stattfindet. Es gab zwar Versuche, dieses Genre auf der Wii auch zu etablieren, aber die sind halt nicht vorangekommen.
Ja, das stimmt.
Und ich denke, das muss man jetzt wirklich auch nochmal berücksichtigen in diesem ganzen großen Thema Kulturgut, Videospiele. Deutschland hat ein Genre, in dem es gut ist, aber dieses Genre ist nicht international erfolgreich und es ist auch nicht wirklich bei allen Gamern bekannt. So. Damit ist jetzt der Gedankenfaden für mich erledigt.
Okay. Um auf die Frage vorhin einzugehen, was das eine der wichtigsten Titel war für Deutschland jetzt, muss ich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also ich klar natürlich das erste Far Cry oder Crysis war technisch gesehen sehr wichtig für Deutschland. Aber ich finde zum Beispiel ein Videospiel, und das ist The Great Gyra Sisters auf dem C64-Amiga, hat zum ersten Mal gezeigt, dass Deutschland auch ein also Entwickler hat, sage ich mal so. Natürlich auf eine sehr interessante Weise, nicht wirklich durch, dass es so wie bei Crysis oder bei Far Cry, sondern eher auf eine freche Art und Weise, dass man einfach das Gameplay von Super Mario Bros. Genommen hat und so richtig hier so frech einfach gesagt hat, so, wir kopieren es mal. Und natürlich der geile Soundtrack, ich meine, der ist echt hängen geblieben, wenn du in Amerika oder in irgendeinem anderen fernen Land Great Gyra Sisters, dann erstmal, oh, geiler Soundtrack, ne? Und dann hier erstmal, hey, you guys have Balls of Steel, ne? Weil hat man ja wirklich hier Super Mario Bros. Kopiert. Also ich finde, das war ein Spiel, was sehr wichtig für Deutschland war, weil also vorher...
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ah. Also generell so die Spiele von Rainbow Arts und Factor 5, da die frühen Spiele wie die Turrican-Spiele natürlich, oder auch Katakiss, was ja eigentlich ja ein dreister, aber ja brillanter R-Type-Klon war von C64 und so.
Genau.
Da kommt man, glaube ich, das erste Mal gestolz sein, quasi.
Genau. Ganz, ganz besonders, weil ich glaube, die Macher von die Katakiss gemacht haben, da war ja Irem, also die Macher von R-Type, fanden das ja nicht so pralle, dass so eine Kopie gemacht haben. Und da haben sie einen Deal mit denen gemacht, da sollten sie irgendeine R-Type-Version sollten die dann machen, was genau. Die dann auch extra für die gemacht haben. Also das fand ich auch schon cool. Das war eigentlich so ein Ritterschlag. So ja. Also da muss ich sagen, das war ganz wichtig halt, The Great Gyra Sisters, obwohl es ein dreistes Ding war, aber es war trotzdem spielerisch richtig gut gewesen und es hat er auch gezeigt. Ich meine, du musst schon die Musik selbst komponieren, du musst schon selbst die Grafiken und das alles machen und es hatte sich eigentlich richtig gut gespielt und sah auch gut aus. Also das finde ich ein ganz wichtiges Ding. Und ich muss auch noch eine andere Firma auch loben, die meisten leider nicht kennen. Die sind in München anwesend, die nennen sich Shinen oder Scheinen, ich weiß nicht genau, wie man es sagt. Die sind für die Nanostray-Spiele sind die zuständig, die auf dem Nintendo DS rauskamen, die grafisch echt eine Wucht waren. Und sind wir mal ehrlich, das sind dann diese alten Shooter, kleines Raumschiff gegen den Rest der Welt, was natürlich eigentlich total eine japanische Domäne ist. Und dann haben die wirklich, weil es natürlich in Deutschland ein Nischenprodukt ist, Deutschland ist kein Shooterland in der Richtung, dass da eine Firma sich darauf zum größten Teil auch darauf spezialisiert hat und damit recht erfolgreich waren. Mhm. Also Nanostray 1 und 2 sind immer noch die Grafikreferenzen auf dem Nintendo DS. Also, ja.
Was ich in den letzten Jahren sehr beeindruckend fand, jetzt nicht unbedingt, weil es spielerisch so originell war, sondern weil es erzähltechnisch gewählt hat, das war Spec Ops The Line. Spec Ops The Line, eigentlich ja halt so der typische Third-Person-Kriegsshooter, aber die Erzählung hat es eben rausgerissen, weil anders als Call of Duty und Co. kann man das hier wirklich als ein Antikriegsspiel so im Stile von Apocalypse Now eigentlich ansehen. Und das finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Und ich denke, da muss ich auch ganz klar sagen, ich denke, ein Spec Ops The Line wäre wahrscheinlich in den USA nicht möglich gewesen. Also ich glaube, da musste schon irgendwo dieser deutsche Pazifismus, diese deutsche Kritik am Militär generell quasi dazukommen, um dieses Spiel wirklich zu realisieren. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Nee, das sehe ich auch so. Und ganz besonders finde ich es auch Spec Ops sehr wichtig, weil, sind wir mal ehrlich, die Videospiele, die Deutschen gemacht haben, die waren jetzt storytechnisch, das ist, hört sich vielleicht ein bisschen auch gemein an gegenüber diesen deutschen Adventures, aber sind wir mal ehrlich, jetzt so ein Far Cry oder so ein Crysis kann geschichtstechnisch nicht mit, was ist jetzt vergleichbar? Ich will jetzt nicht Call of Duty sagen.
Bioshock
oder sowas mithalten. Das ist einfach, und sind wir mal ehrlich, deswegen finde ich bei Spec Ops The Line auch wirklich toll, weil es war auch erzähltechnisch, war es mal ein Meilenstein gewesen. Also, ja. Weil, dass wir nicht nur super Technik und super Spielbarkeit, also wir Deutschen jetzt, hinkriegen, sondern auch, dass wir es schaffen, ein gutes Videospiel zu produzieren und auch eine verdammt gute Geschichte, die auch dann wirklich auch überrascht. Ich meine, ich muss sagen, ich war auch total überrascht. Wir wollen jetzt ja nicht spoilern hier. Aber ja, auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein bisschen wieder traurig. Es ist eigentlich nur als Geheimtipp ist es mehr geworden. Also ja. In Deutschland, denke ich, war es erfolgreich, aber international war es mehr ein Geheimtipp, weil natürlich, du hast einfach gesehen, es war ein totaler Deckungsshooter, und dann haben die meisten bestimmt für sich schon gesagt, aha, das ist wie Gears of War, nur halt ist es dann mit so Army-Style halt. So. Somit ist natürlich dann schade.
Ja. Ja. Was ich ja sehr erstaunlich fand, ist ja, dass der Entwickler oder einer der Entwickler von Spec Ops The Line, ich weiß jetzt seinen Namen leider nicht, während der Produktion des Spiels tatsächlich gesagt hat, er will, dass Spec Ops The Line keinen Spaß macht. Man soll sich wirklich dreckig fühlen, während man das spielt, weil man dann wirklich eben mit der Grausamkeit des Krieges einfach konfrontiert wird und nicht so diesen Hurra-Patriotismus, wie man es eben aus anderen Kriegsshootern eben kennt. Und das ist schon eine sehr deutsche Einstellung, finde ich einfach. Ja.
So, und das ist zum Beispiel auch ein schöner Gedanke dabei, weil zum Beispiel in Japan hast du ja einen Videospielmarkt, genauso wie den Manga-Markt, für wirklich alle Altersklassen, für jeden sozialen Aspekt und sowas. Und das ist das Problem auch in Deutschland. Ich denke, dass es mit der Politik und generell auch mit den Erwachsenen ist. Videospiele sind nur zum Zeitvertreib da. Nein, Videospiele sind heute eigentlich ein Medium, was eine Geschichte erzählt, was eine Message rüberbringt. Und das ist in Deutschland leider immer noch nicht angekommen. Also das merkst du auch bei den Entwicklern zum Teil auch ein bisschen, weil, wie gesagt, die einfach noch nicht so starken Fokus auf die Geschichte auch legen, wie jetzt bei Spec Ops The Line. Aber in Amerika und Japan ist man da schon viel, viel weiter. Also, dass man auch zum Beispiel auch visuell zum Beispiel die Spieler heute auch beeindrucken durch ihr Artstyle und sowas. Da siehst du eigentlich, dass das in Deutschland nicht so gegeben ist.
Ja, richtig. Also ich meine, aus Deutschland ist ja auch noch nie ein Spiel wie Silent Hill 2 gekommen. Also Silent Hill 2 ist ja nicht nur ein gefeierter Survival-Horror-Klassiker, sondern hat ja auch eine wirklich tolle Geschichte, die letztendlich ja auch tief so in der Psyche des Helden wühlt quasi. Mit dann dem sehr überraschenden Ende. Also ich möchte es ja nicht spoilern, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und Videospiele können Botschaften vermitteln, Videospiele können künstlerisch anspruchsvoll sein. Das muss man einfach auch noch viel mehr betonen. Also, ja.
Und da ist dann wieder die Problematik, ich meine, das Ding ist, in Amerika oder in Japan hast du halt auch Universitäten, ob die jetzt Gericht nur für Videospiele sind, weiß ich nicht, aber generell kannst du da Grafiker und so weiter alles lernen und da wirst du auch schon gefördert. Das Problem ist, wenn du diese Förderung in Deutschland auch hättest, hättest du viel mehr jüngere Leute und wirklich kreative Leute, die dann auch so kreative Spiele machen würden. Aber es ist einfach schon an der Wurzel nicht gegeben. Und da muss einfach dieses Umdenken auch wirklich verschwinden. Schön, dass Videospiele einen Orden bekommen haben, aber keine Sau interessiert sich dafür wirklich. Der Orden ist eigentlich gar nichts wert am Ende. Weil
ja, ich glaube, viele aktuelle Videospieler oder viele junge Videospieler vor allen Dingen, die interessieren sich jetzt nicht so sehr für das entwickeln, die wollen lieber erst zocken oder besser gesagt, die wollen in Front eines Publikums zocken. Mhm. Weil wir haben hierzulande sehr viele bekannte Let's Player, also diesen Unge oder diesen Gong oder diesen Lee Floyd, die halt wirklich für ihre Let's Plays bekannt geworden sind. Und ich denke, das animiert viele junge Leute eher dazu, sich selber auf Let's Plays zu konzentrieren, anstatt sich zu bemühen, selber Spiele zu entwickeln. In den USA gibt's, ist das ein bisschen anders wiederum, meine ich jedenfalls. Da gibt's ja diesen Angry Video Game Nerd, der wirklich bekannt für seine Ausraster und so ist. Der hat ja am Ende sogar ein eigenes Spiel entwickelt.
Ich dachte, das hätte eine externe Firma für ihn gemacht.
Ja,
es hat eine externe Firma für ihn gemacht, okay, aber der Punkt ist, er hat ein Videospiel gekriegt, was auf ihm persönlich basiert. Und ich denke, das wäre, wenn so etwas hier in Deutschland wäre, wäre dies vielleicht für einige Anreiz, ja, ich will auch sowas probieren.
Da gebe ich dir recht. Ein anderes Ding ist natürlich, man muss aber auch ein bisschen die Videospieler selbst mahnen, die eigentlich öfter dieses Klischee schon abgeben oder ausstrahlen, was die allgemeine, also die Öffentlichkeit von Videospielern wahrnimmt, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Also ich meine, guck mal, wir zum Beispiel sind jetzt auch haben ein gewisses Alter und wir reden da anständig vernünftig drüber. Aber mit Videospielern ist es teilweise. Also ein Großteil der Videospielgesellschaft hier, jetzt die Hardcore-Zocker, sind, ja, wie sage ich das mal, es hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber immer noch die nicht so normal sind, wenn ihr mich versteht. Irgendwie. Also ich weiß nicht. Genau, die Nerds halt. Aber dann wirklich auf eine teilweise ein bisschen doch diese Art, wo die Öffentlichkeit dann auch wirklich nur mit dem Finger drauf zeigen muss, siehst du, und wir wussten, die Videospieler sind halt so krass, ne? Wo du dich auch nicht vernünftig mit denen unterhalten kannst, warum die jetzt hier so GTA spielen und warum sie gerade die Nutten zusammenschlagen und das alles. Also das ist.
Das hast du auch teilweise in Japan mit den ganzen Otakus, die ja die sich ja viel lieber in eine virtuelle Freundin verlieben als in eine reale Freundin. Also ja, das Phänomen ist nicht allein Deutschland exklusiv, dass es dann solche Typen von Leuten gibt.
Also nee. Was mir wichtig wäre zu sagen ist, ich glaube, wir haben es da auch irgendwo mit einer medialen Verzerrung zu tun. Nehmen wir uns diesen RTL-Bericht einfach nochmal, der uns Videospieler ja wirklich wie die allerletzten Deppen hat darstellen lassen. Also ich glaube, da waren etliche tausende Leute auf der Gamescom und der Großteil dieser Leute wird wahrscheinlich völlig normal gewesen sein und überhaupt nicht diesen Nerd-Klischees entsprochen haben. Aber man hat sich halt natürlich, weil man eben dieses negative Klischee verstärken wollte, nicht die ganz Normalos rausgepickt, sondern eben diejenigen, die diese Vorurteile am besten repräsentieren einfach. Und da, da findet dann so eine mediale Verfälschung einfach statt.
Aber auch hier, denke ich, findet langsam ein Umdenken statt. Also jetzt nicht bei Computerspieler-Nerds, sondern bei Nerds oder Geeks allgemein. Videospieler sind in diesem Fall eher ein Randthema, aber dank Serien wie The Big Bang Theory oder so werden halt diese Nerds, oder diese Geeks besser gesagt, nicht mehr als Freaks angesehen, sondern ja, als etwas seltsame Leute. Aber es sind menschliche Personen und man kann sich mit denen, wenn man es angeht, wenn es richtig angeht, auch normal unterhalten.
Außer mit Sheldon.
Ja, aber Sheldon ist halt wirklich ein negatives Extrembeispiel, was halt die Macher dann wirklich in diese Serie eingebaut haben, um halt jemanden zu haben, mit dem sie bestimmte Gags machen können.
Genau, er ist young, während die anderen alle jung sind. Und das ist ja nicht lustig.
Ja.
Jetzt haben wir ja sehr lange über Deutschland schon geredet.
Mit ein paar wollen wir vielleicht ja noch ins Ausland.
Genau, blicken wir doch mal ins Ausland, wie es da dann so ist.
Also ich habe ja eben gesagt, dass Deutschland in Sachen USK und BPJM strikt ist, aber Australien toppt das ja teilweise noch. Weil da sind grundsätzlich alle Spiele über 18 verboten.
Das stimmt, ja. Australien hat einen ganz rigorosen Jugendschutz. Also da können wir in Deutschland ja noch regelrecht froh sein, denn wir kriegen ja inzwischen auch also Sachen wie The Evil Within ungeschnitten. Also in Australien sieht das, glaube ich, ganz anders aus. Was ich gerne mal anschneiden würde, wäre das Thema Frankreich. Denn in Frankreich sind Videospiele offensichtlich anerkanntes Kulturgut. Also da wird es auch wirklich gelebt. Also zum einen haben schon mehrere internationale, aber auch heimische Spieleentwickler hohe Auszeichnungen von der französischen Regierung bekommen. Also Shigeru Miyamoto, Michel Ancel, dann der Erfinder von Alone in the Dark, ich weiß jetzt nicht, wer er heißt, und er eben auch David Cage. Sind vom französischen Staat besonders geehrt worden. Sowas haben wir in Deutschland ja noch gar nicht gehabt. Und Frankreich hat sich jetzt kürzlich auch quasi gerühmt, die zweitstärkste, also wenn es jetzt nach den Umsatzzahlen geht, der zweitstärkste Markt der Welt zu sein für Spiele.
Ich darf ich noch kurz was anreichern in der Richtung, Melanie? Zum Beispiel damals war es doch, das war vor 4-5 Jahren, da wollte doch Electronic Arts Ubisoft kaufen, wenn ihr euch erinnern solltet, wo der französische Staat eingesprungen wäre, um auf gut Deutsch die feindliche Übernahme durch die Amerikaner zu vereiteln. Ganz ehrlich, in Deutschland, würde es den, glaube ich, dem deutschen Staat, glaube ich, scheißegal sein, ob Daddy Lack jetzt oder Gameloft von irgendeinem Japaner oder Amerikaner geschluckt wird.
Also
da muss man sagen, da sind die Franzosen uns wirklich um Lichtjahre voraus.
Ja.
Vom Denken, von allem her. Also es ist Kulturgut und sie leben diesen Kulturgut auch.
Wobei man allerdings da auch einwerfen muss, dass eine gehörige Portion Protektionismus mit einfließt, weil die Franzosen wirklich sehr defensiv und sehr eigen reagieren, wenn es wirklich um französische Firmen oder was auch immer geht.
Ja, aber
Und Ubisoft ist wirklich eine französischstämmige Firma und insofern ist es auch kein Wunder, wenn die dann wirklich eingesprungen sind, um die zu schützen. Da gibt es noch zigtausend andere Beispiele.
Das ist dann die Problematik wieder, wo man in so vielen Bereichen bei den Deutschen einhaken kann. Die Deutschen sind einfach nicht stolz auf das, wo sie wirklich stolz drauf sein können. Ganz ehrlich, eigentlich kann Deutschland stolz drauf sein auf Crytek und auf einen Ego-Shooter, der eigentlich wirklich bahnbrechend gewesen ist. Also auf Crysis und Far Cry und sowas. Aber die Deutschen sind es eigentlich gar nicht. Da haben wir es, wenn du zum Beispiel jetzt Holland vergleichst, ich meine jetzt auch ein kleines Videospielland nur, aber sie haben Guerilla Games. Ganz ehrlich, die sind da super mega stolz drauf. Allein aus diesem Stolz kaufen dann die Holländer hier Killzone. Nicht, weil sie eine Playstation haben oder weil sie das Spiel wirklich gut finden, sondern einfach aus Nationalstolz. Die sind stolz auf ihre Firma. Die waren sogar stolz damals auf Davilex gewesen, die Autobahnraser gemacht haben. So, das ist, hat was mit Nationalstolz zu tun. Und das hat Deutschland generell in gar nichts. Ich meine,
ja, aber auch da wieder der Rückgriff auf die Vergangenheit. Nationalstolz ist hierzulande in Deutschland eine sehr schwierige Sache, weil da sofort schon wieder die Vergleiche mit der Nazizeit auftauchen.
Ja. Klar, also deswegen, also darum kannst du andere Begriffe, also Dinge nehmen. Eins ist, wo die wirklich die Deutschen stolz sind, sind dann ihr Fußball, sage ich mal jetzt. Ne? Also das ist dann jetzt mal eine Ausnahme. Somit ist Frankreich, wie gesagt, ist Deutschland einfach videospieltechnisch in allem Lichtjahre voraus. Und
ja. Was auch noch erwähnt werden muss, die meisten französischen Videospiele haben eben auch wirklich ihren ganz eigenen Style. Also französische Videospiele, also wenn ich ein französisches Videospiel sehe, dann weiß ich in der Regel, aha, das ist französisch, weil es diesen bestimmten Artstyle hat, auf irgendeine Art und Weise. Also es ist schwer zu erklären, aber wenn ich ein Rayman Legends sehe, da weiß ich, das ist ein französisches Spiel. Also ich käme nicht auf die Idee, das jetzt irgendwie für ein japanisches Jump'n'Run zu halten. Mhm. Es ist schwer zu erklären, aber die haben auch wirklich ihre eigene Spieleidentität. Und dass so Entwickler, heimische Entwickler wie der Erfinder von Alone in the Dark oder Michel Ancel und so weiter, David Cage, dass die wirklich ausgezeichnet werden, dass die quasi Teil der Ehrenlegion werden, wie David Cage zuletzt. Also das zeigt einfach, wie anerkannt Videospiele in Frankreich sind. Das ist einfach großartig. Oder auch, dass die französische Regierung sich damit gebrüstet hat, wir haben den zweitgrößten Markt für Videospiele weltweit. Ob das wirklich so ist, mag man bezweifeln, aber alleine diese stolze Haltung darauf, das ist so ganz anders als in Deutschland.
Und ich muss sagen, du siehst es eigentlich, dass es den, und da wird natürlich auch, was die Förderung von neuen Entwicklern angeht, ist das auch ein ganz anderes Thema. Also die haben auch schon sehr früh angefangen, wirklich Leute auch auszubilden, dass die Akademien, die Universitäten halt auch Fachrichtungen anboten, die dann in die Videospielindustrie geendet sind, geführt haben, da waren sie wirklich sehr federführend gewesen, was du in Deutschland bis heute immer noch nicht hast. Wie gesagt, wenn Electronic Arts nicht wäre, würde es keine Videospielakademie in Deutschland geben, was eigentlich echt traurig ist. Weil ganz selbst, also in dem Beispiel, ich wohne ja sehr lange in Holland. In Holland hast du das schon wirklich auch studieren können. Also jetzt hier Videospielgrafiker und so weiter und so fort. Und Holland ist jetzt unbedingt nicht wirklich ein Land, was boomt mit Videospiele, sag ich mal so. Da ist es ja noch ein krasseres Nischenprodukt als in Deutschland. Aber da wurde dann schon viel mehr Möglichkeiten gemacht, wie es in Deutschland einfach ist. Und das finde ich einfach traurig. Das Potenzial ist eigentlich vorhanden, aber es wird dann in Deutschland nicht genutzt.
Übrigens eine ganz ähnliche Lage wie in Frankreich haben wir ja auch in Großbritannien. Auch in Großbritannien werden Spieleentwickler wie David Braben, der Erfinder von Elite, oder auch Peter Molyneux, geehrt, beziehungsweise mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet. Mhm. Und auch in Großbritannien haben einfach Videospiele einen viel, viel höheren Stellenwert, als das eben bei uns ist. Und da ist man einfach auch wesentlich stolzer auf die eigene Vergangenheit, denn Großbritannien hat ja wirklich eine sehr stolze Vergangenheit, was die Spieleentwicklung angeht, also schon so zu Homecomputer-Zeiten.
Ja.
Ja.
Und da war Codemasters eigentlich auch ein Pionier gewesen, weil ich muss sagen, durch Codemasters, das war mindestens mein Empfinden, das ist auch in der breiten Masse angekommen. Das waren wirklich irgendwelche, ich glaube, zwei Brüder waren es gewesen, weißt du, die haben die zu Hause Dinger einfach programmiert und die sind dann zu Multimillionären aufgegangen. Und da haben sie auf gut Deutsch auch wirklich positiv dann auch die Medien gezeigt, dass du das im Hinterhof gemacht hast, so weißt du, the American Way of Life eigentlich, und die sind richtig reich damit geworden. Und das war dann, ja, also das fand ich eigentlich schön zu sehen, dass dann die Medien das auch positiv gezeigt haben. Guck mal hier, eine Erfolgsgeschichte aus England, das waren einfache Jugendliche, die haben sich das Programmieren selbst beigebracht und die haben dann so kleine Aufträge gemacht und sie sind gewachsen und guck, was sie heute sind.
Übrigens, weil du Codemasters ansprichst, da auch ein gewisser Rod, ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus, Rod Cousins, der CEO von Codemasters ist, mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet worden.
Oh, das wusste ich gar nicht. Mein Gott, muss ich mal überlegen. Ich meine, hey, vielleicht sitzt die Queen wirklich einmal an einem Tag im Klo und zockt da irgendwas auf ihrem iPhone, ne? Wer weiß, ne?
Ja, aber die Queen selber entscheidet ja nicht, wen sie jetzt
klar.
Oder so. Das, wenn das machen, das wird ihr eher vorgeschlagen sozusagen. Und sie, sie hat ja keine Entscheidungsgewalt sozusagen.
Was mir gerade noch solche gerade eingefallen ist, ich muss gestehen, ich war ja wirklich, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch ein Videospieler mit Leib und Seele. Und ich habe mich schon damals als Kind darüber geärgert, dass das in Deutschland eigentlich immer so ein Videospiele so ein Schmuddelthema war. Und als der Game Boy ja dann wirklich in Deutschland ankam, war der ja auch echt in Deutschland, was mich gewundert hat, in aller Munde. Da wurde dann auch damals, das war dann die Rheinzeitung gewesen, wenn ich mich recht erinnere, da wurde dann eine Oma gezeigt in ihrer Küche, wie die Tetris am Spielen war. Die war irgendwie, das war dann hier, die war 88 gewesen und das war ein cooles Foto, die saß da wirklich in so einer richtig alten, bäuerlichen Küche, die hatte da gerade ihren Grießpudding da am Kochen gehabt und saß am Küchentisch und über der wurde dann irgendwie so was erzählt, dass die total begeisterte Tetris-Spielerin ist und das alles. Da habe ich wirklich, wo ich das da gelesen habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich war 8 oder 9, meine Mutter hat es mir damals gezeigt, ich war eigentlich ein bisschen stolz gewesen, irgendwie so, wow, guck dir das mal an. Und dann noch so eine alte Frau, ich meine, das war noch die Kriegsgeneration gewesen und die saß da und war Gameboy am Spielen.
Also, ja, das ist halt, Tetris ist sozusagen das erste Casual Game gewesen. Halt ein Spielprinzip, was halt jeden ansprach, wo keine großartige Erklärung es zu gab, was sich einfach von selbst erklärte und man spielen konnte.
Genau, klar. Also somit erstmal als positives Beispiel irgendwie zu sehen. Oder jetzt blöd, also ich kann mich auch erinnern, das war, ich glaube, da war der Game Boy Color war da gewesen. Da ist der zu der Zeit, da ist der Game Boy ja auch diesmal in dem schlechten Licht gelandet. Da waren dann irgendwelche Polizisten, die sollten da ein, was Berlin, Frankfurt, sollten sie ja einen beschatten in Zivil. Und beide hatten sie Gameboys gehabt und sie haben dann den ganzen Dings haben sie versaut, weil sie im Dialogkabel irgendwas gezockt haben. Und es ist dann in der Zeitung gelandet und ist rausgekommen. Das war dann die Gameboy-Polente oder sowas. Also ich meine, schon irgendwie geil, weißt du? Also, somit, aber trotzdem fand ich es irgendwie cool, dass ich mir da vorstellen, guck mal, siehst du die Polizei auch, die hat auch einen Gameboy und da zocken sie ab und zu mal mit. Somit, ich denke mal, um kurz ein bisschen das rund zu machen, es wird noch wenigstens in Deutschland sehr, sehr lange dauern, bis die Videospiele dahin gehören, wo sie eigentlich hingehören sollten, also wo sie wirklich in der breiten Masse irgendwie, also auch das Recht haben, in dieser breiten Masse zu sein, genauso wie alles andere auch, also jede andere Themen. Also es wird noch, denke ich, in Deutschland sehr lange dauern. Da muss auch ein großes Umdenken passieren und ich denke mal, das wird noch 4, 5 Generationen dauern, bis das politisch und einfach auch bei den Erwachsenen einfach auch ankommt.
Also ganz so pessimistisch bin ich nicht, weil ich habe keine Lust, ein Jahrhundert zu warten, bis überhaupt die ersten Ansätze vorhanden sind. Ich denke, da ein bisschen in kürzeren Zeitständen, 10 bis 20 Jahre. Was bist du, Melanie?
Ja, also ich bin da auch optimistischer. Also ich denke auch, in 10 bis 20 Jahren ist das gar kein Thema mehr. Wie schon gesagt, diejenigen, die Videospiele wirklich gering schätzen, das sind ja wirklich diejenigen, die selber noch nie ein Videospiel in der Hand hatten, in der Regel.
Ja.
Und das werden ja immer weniger, letztendlich.
Ja, das ist das Gesetz der Zeit.
Dann lass mich mal gerade nachrechnen. In 20 Jahren werde ich ungefähr dann, lass mich nachdenken, 57 sein. Ich hoffe, dass wir bis dahin noch die Podcasts machen und dann reden wir nochmal darüber, okay?
Von mir aus gerne. Okay, dann denke ich, bringen wir das jetzt zum Abschluss?
Ja, würde ich auch sagen.
Melanie, irgendwelche letzten Worte?
Irgendwelche letzten Worte? Ja, Leute, Videospiele sind eine wunderbare Sache. Videospiele sind für mich das Kulturgut des 21. Jahrhunderts und deshalb immer schön weiterzocken.
Genau, also Dominik? Das würde ich auch so sehen. Lebt euer Hobby wirklich aus und bringt auch ein bisschen die Message rüber, aber ein bisschen Positives dieses Message, dass man sagt auf der einen Seite, hey, ich bin ein Nerd, bin ein Videospiel-Nerd, aber ich bin auch Mensch geblieben. Also ihr könnt mich ruhig vernünftig behandeln, normal mit mir reden und ich muss nicht wie der letzte Idiot aussehen. Also das wäre schön.
Auf jeden Fall. Ja, dann verabschiede ich mich von euch allen. Ich wünsche den Zuschauern auch alles Gute. Wir hören uns beim 17. Next Game Podcast wieder, der demnächst dann stattfinden wird. Verabschieden genau. Möchte ich mich wieder mit meinen berühmten letzten Worten, die ich dieses Mal Leonard Nimoy widmen möchte, der heute am 27. Februar verstorben ist.
Echt?
Ich möchte ihm alles Gute wünschen im Leben, möge auf Pille stoßen, mit ihm ein bisschen quatschen. Danke für die vielen wunderschönen Jahre für Star Trek und so. Und damit wünsche ich euch allen Zuhörern den typischen vulkanischen Gruß. Lebe lang und in Frieden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Okay, tschüss. Ciao.